Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheitslehre bzw. der Lebensweisheiten. Und hi Albert.
Hallo Jan.
Wir haben heute eine weitere Folge unserer Lebensweisheiten-Serie vor uns und haben dazu aus meiner Sicht sehr spannenden oder netten Input von einem Hörer bekommen, dem Felix, der uns die Anregung gegeben hat, dass er viele dieser Lebensweisheiten auch in modernen Romanen oder moderner Literatur wiedergefunden hat. Also dass diese antike Weisheitslehre sich da eben auch wiederfindet. Und als Beispiele hat der Felix Siddhartha von Hermann Hesse genannt, wo er vieles von dem, was insbesondere du sagst, Albert, wiedererkennt. Und dann hat er noch von Paulo Coelho Der Alchemist als Vorschlag mit eingebracht, dass da auch viele Lebensweisheiten enthalten wären. Und wir haben das seine Anregung zum Anlass genommen, auch selbst nochmal so ein bisschen in unserem Literaturarchiv zu kramen und noch ein paar weitere Beispiele aus der modernen Literatur, wo wir gute Zitate, gute Weisheiten rausgesucht haben. Insofern legen wir los, Albert. Ich steige ein mit einem Zitat aus dem Roman, der dann später auch verfilmt wurde mit Anthony Quinn, Alexis Sorbas, von dem griechischen Autoren Nikos Kazantzakis. Und der hat die Lebensweisheit geprägt und die wohl diesem Romanhelden Alexis Sorbas in den Mund gelegt. Ich erwarte nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. Damit kannst du dich identifizieren, oder? So schätze ich dich auch ein.
Ja, aber nicht, weil es eine moderne Weisheit ist, sondern weil es eine uralte Weisheit ist. Und da würde ich auch gerne, Jan, dich kurz mal korrigieren. Also, wir finden Weisheiten in der gesamten Weltliteratur. Eins der größten Weisheitsbücher ist das erste Buch überhaupt hier in der abendländischen Geschichte, nämlich Homer, die Epen der Ilias und der Odyssee. Also, das ist kein Merkmal der modernen Literatur. Überall, wo sie gut ist, finden wir auch Erkenntnisse, Einsichten, die mit unserem Leben zu tun haben.
Jemand kritisiert mich. Welch ein Glück.
Also Alexis Sorbas, ja, das ist eine uralte, wer nicht erhofft, der entwickelt auch keine Sorgen, keine Befürchtungen. Diese Einsicht finden wir in allen antiken Weisheitslehren überhaupt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt auch. Also bei Seneca sagte es, bei all dem, was ich beginne, bei allen Unternehmungen, sage ich mir gleich von vorne, wenn ich dazwischen komme. Das heißt, er rechnet immer damit, dass das, was er gerade tut, sich vielleicht nicht erfüllt. Also wir sollten mit unseren Hoffnungen, es ist was Schönes, Zuversicht und Hoffnung zu haben, aber wir sollten uns nicht daran hängen. Wir sollten also nicht sagen, wir brauchen diesen Erfolg da oder wir müssen, das muss uns gelingen. Desto verbissener wir da sind, desto unbedingter wir das erzwingen wollen, desto mehr verkrampfen wir, es kommen Ängste und Sorgen auf, wir verlieren die Leichtigkeit des Seins und machen uns überhaupt in unserem Wohlbefinden abhängig von irgendeinem zukünftigen Erfolg, von dem gar nicht sicher ist, ob er eintritt, weil die meisten, was man sich da erhofft, das hat nichts mit der Selbstentwicklung zu tun. Die liegt ganz in meiner Hand, sondern wir suchen eine gute Wohnung oder wir wollen ein Haus bauen oder wir wollen diesen Job bekommen oder wir wollen dort Urlaub machen oder irgendeine Reise. Also meistens ist es ein Ziel im Äußeren und die liegen nie ganz in unserer Hand. Und wenn ich da zu sehr hoffe, dann gibt es Ängste, dann gibt es Sorgen, hoffentlich gelingt es. Und dann gibt es Frustration und Enttäuschung, wenn es nicht gelingt. Deshalb sagt der Weise, das hat er schon vor 2.000-3.000 Jahren gesagt, gemach, ich lebe im Hier und Jetzt, ich bemühe mich, ich tue mein Bestes, aber mal sehen, was dabei rauskommt. Ich fühle mich jetzt gut. Der Lebensvollzug ist mein Glück, nicht das Ziel. Der Weg ist das Ziel, nicht der Gipfel.
Ich finde, da steckt ja noch so auch dieses Moment der Freiheit mit drin. Also, dass man eben, wenn man sich genau von diesen Hoffnungen, diesen Erwartungen befreit hat, dann hat man auch nichts mehr zu verlieren und dementsprechend kann man ein unbeschwertes Leben führen. Das, glaube ich, ist losgelöst von dem, dass die Hoffnungen uns negativ beeinflussen können. Und so nach Janis Joplin, Freedom's just another word for nothing left to lose. Das, finde ich, ist da auch nochmal, vielleicht so steckt damit drin. Ne?
Und in der Unabhängigkeit, genau. Also, desto mehr ich fixiere, desto mehr ich anhafte, und das gilt nicht nur für materielle Dinge, sondern je mehr ich anhafte an einer Vorstellung, Es muss sich so und so entwickeln. Ich muss das und das erreichen. An einen Wunsch in der Zukunft, desto unfreier werde ich. Mhm. Wer nichts erwartet, ist der Freiste. Der kann ihm völlig sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das ist auch die Wahrheit des Zen-Buddhismus, der sagte, schlag dir deine ganzen Absichten, deine ganzen Pläne aus dem Kopf, werde leer. Das heißt, schmeiß all dein Wollen, dein unbedingtes Wollen und dein Wünschen und dein Hoffen raus und genieße das Hier und Jetzt in dieser Leere. Ganz wichtiger Gedanke beim Zen-Buddhismus, automatisch leben, nicht immer getrieben von Zielen, denn die kommen meistens aus den Begierden, aus den körperlichen Begierden und Wünschen. Und das ist ein bisschen tricky mit denen. Dann sind sie befriedigt, will ich gleich mehr. Und also wir müssen da sehr vorsichtig sein. Wir müssen ein guter Wagenlenker für unsere Begierden und Wünsche sein. Am besten, ich sage, du kannst alles wollen, du kannst dir alles wünschen, aber mit gezogener Handbremse ist eigentlich viel besser, mit einer Leichtigkeit. Schauen wir mal, ob es gelingt, dann freue ich mich. Wenn es nicht gelingt, freue ich mich auch.
Und genau dieses, dann freue ich mich auch im Falle des Scheiterns, das finde ich verkörpert ja auch dieser Roman. Ja. Hinten raus, ne, die beiden, der Basil und der Alexis Sorbas, ihr Bergwerkprojekt ist spektakulär gescheitert, zusammengebrochen bei der Eröffnung. Aber sie nehmen es locker, sie haben eben dieses Mantra, was wir da gerade genannt hatten, verinnerlicht und können sich trotzdem des Lebens freuen und tanzen einen Tsirtaki am Strand zum Schluss. Ich finde, das verkörpert es auch sehr gut.
Weil der Lebensvollzug, darauf konzentrieren sich und da finden Sie Ihr Glück, nicht auf das Erreichen von etwas.
Also, ich erwarte nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. Das gilt auch für diese Folge. Kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt eben auf Hinweis oder auf Empfehlung vom Felix ein Zitat aus Hermann Hesses Siddhartha. Und da heißt es eben, es kommt alles wieder, was nicht bis zum Ende gelitten und gelöst wird. Ich wiederhole nochmal. Es kommt alles wieder, was nicht bis zum Ende gelitten und gelöst wird. Für mich ist das oder steckt da drin, wenn wir eben ein Problem haben, an etwas leiden, etwas steckt in uns, was uns vielleicht eine Traurigkeit oder Probleme bereitet, dann müssen wir das tatsächlich, wir müssen dem auf den Grund gehen, wir müssen das wieder durchleben, wir müssen dieses Leiden auch vielleicht bis zum Ende, beispielsweise in der Trauer, bis zum Ende aufarbeiten. Und wenn wir das tun, dann können wir wieder eine neue Unbeschwertheit bekommen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir eben diese berühmte offene Wunde mit uns herumtragen, die unser Leben einfach sehr stark belastet.
Ja, so verstehe ich das auch. Man kann auch sagen, das Wichtigste im Leben ist, mit sich ins Reine kommen. Und das heißt, alle Knoten des Herzens versuchen zu lösen. Alles das, was einen belastet, sich davon befreien, es verarbeiten, alle Wunden, die uns eine Kindheit geschlagen hat, die uns das Leben schlägt, immer wieder, die uns traumatische Erlebnisse schlagen, die müssen wir flicken, die müssen wir heilen, die müssen wir verschließen. Das ist mit sich ins Reine kommen, seinen Seelengarten in Ordnung behalten. Das ist dann Glück, was dann am Ende steht. Und solange ich da nicht alles bearbeitet habe, was mir so ins Bewusstsein tritt oder ich durchsuche, durch Selbsterforschung, auf das ich stoße, wir können bei Weitem nicht alles in uns entdecken und klären. Also da gibt es natürlich noch Dinge, die vielleicht über Epigenetik oder in Vorgenerationen auf uns gekommen sind, in unserem Körpergedächtnis stecken. Auf die kommen wir gar nicht drauf. Aber das, auf das wir kommen können, durch Erkenne dich selbst, durch Selbsterforschung und durch Reflexion auf ein Selbst, damit sollten wir uns befreunden. Also damit sollten wir ins Reine kommen, in Übereinstimmung kommen. Es dürfen keine wichtigen Bedürfnisse vernachlässigt werden. Auch das wäre eine offene Wunde oder da schreit jemand, beachte mich, sieh mich, leb mich aus und ich ignoriere das. Das ist dann immer ein Schrei in der Seele, der einem aufbaut. Den werden wir immer als schmerzhaft, als Leiden empfinden. Ungelebtes Leben, innere Zwiespälte, ganz wichtig, oder äußere Zwiespälte auch. Also es gibt auch eine Differenz zwischen Denken, Wollen, Handeln, Sprechen. Also wenn ich da nicht stimmig bin, ist das auch so etwas, einen Zwiespalt, der in mir, in meiner Seele ein Gegenbild hat und eine Wunde, die schmerzt, die hin und wieder immer wieder schmerzt und hat. Man hat so wunderbar gesagt, die kommen alle zurück. Also du bist verpflichtet, in dir aufzuräumen. Insofern du dich unglücklich fühlst, ist es nur, weil du da nicht aufgeräumt hast, weil du bestimmte Dinge da nicht geheilt hast.
Ich finde, dass dieser Roman ja auch ein schönes Beispiel dafür ist, dass eben Siddhartha und sein Freund Govinda sehr viel Wert und sehr viel Zeit verwenden, genau auf diese Selbstkultivierung, auf die gönnen sich die Zeit, als Yogis im Wald zu leben, an sich zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas, wozu nicht jeder in der Lage ist und auch durch äußere Zwänge es vielleicht vernachlässigen muss, diese Aufarbeitung des Inneren.
Ich würde das eher anders formulieren, dass sie den radikalen Weg gehen, der Weltabgewandtheit, den Buddha gegangen ist, bevor er zur Erleuchtung kam. Das macht nicht jeder und kann nicht jeder. Ich stand auch seinerzeit mal vor der Entscheidung, sollte ich das mal machen. Beeinflusst unter anderem auch durch die Zitate, aber durch die ganze buddhistische Philosophie, die dahinter steht. Schopenhauer spielte da auch noch eine große Rolle. Und ich habe mich für das Leben entschieden. Ich versuche es im Leben, im täglichen Lebensvollzug, mich da weiterzuentwickeln. Aber die Beschäftigung mit dem eigenen Seelengang, das kann jeder machen. Also braucht man auch nicht viel Zeit, da wird man auch nicht von. Das macht auch jeder, mehr oder weniger. Wir versuchen alle glücklich zu leben, selbst wenn die äußeren Bedingungen noch so schwierig ist. In jedem Menschen steckt der tiefe Drang, aus dem, was da ist, das Beste zu machen und irgendwie Freude zu erleben, zum Glück zu kommen. Und natürlich, dass es da beim Leid anfängt, gelitten und gelöst, das ist die Philosophie Buddhas. Buddha hat sich gefragt, und das war der entscheidende Motor für alle seine Gedanken, für all seinen Weg und für all seine Philosophie, ist, Leben ist Leiden, die erste der vier edlen Wahrheiten. Dass es Alter gibt, Krankheit gibt, dass es Tod gibt, dass es Verlust gibt, das führt zu Leiden. Und Buddha hat das sehr, sehr stark empfunden. Er muss unglaublich gelitten haben. Und daraus entspringt natürlicherweise, weil auch er glücklich leben wollte, die Frage, wie komme ich los von diesem Leiden?
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch »Der Pudel und der Kern« beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Aber es gab ja auch eine Phase, die in diesem Buch beschrieben wird, wo er sich eben so dem weltlichen Leben sehr stark hingegeben hat.
Ja, das war bevor er die Legende sagte, also er wurde abgeschottet, er war Königssohn, glaube ich, war verheiratet, hatte einen Sohn und er sollte bloß nicht rausfahren da aus dem schönen gemachten Heim. Und dann ist er mal rausgefahren mit einer Kutsche und sah dann einen Kranken, einen Toten, Leidenden und ich glaube ein Mönch daraufhin. Das war für ihn so ein Urerlebnis und das hat ihn auf den Weg gebracht, wie kann ich die Welt und mich selbst vom Leiden befreien.
Also wir halten einfach fest, das ist eigentlich eines der zentralen Themen, an dem wir konsequent und kontinuierlich arbeiten müssen, dieses Leiden, diese offenen Wunden tatsächlich zu bearbeiten, zu durchdenken, zu reflektieren und dann im Idealfall auch schließen zu können.
Im inneren und äußeren Leben haben wir Baustellen, jeder. Und diese Baustellen, wenn ich sie nicht bearbeite, führen zu Leid. Alle unser Leid kommt daher. Das heißt, Leben heißt versuchen, in die Baustellen zu gehen, eine nach der anderen, und sie so herzurichten, dass ich damit leben kann, gut leben kann. Ich kann auch sagen, geh in deinen Garten und pflege ihn. Pflanze guten Samen ein und die schlechten, sieh zu, dass du sie ausreißt oder mindestens klein schneidest.
Und diese immer wiederkehrende Arbeit ist vielleicht ja eine ganz gute Brücke auch zu unserem nächsten, zu unserer nächsten Lebensweisheit. Ich springe mal zu Albert Camus, großer Existenzialist. Ich glaube, du hattest auch eine Phase, wo du dich sehr intensiv mit dem Existenzialismus beschäftigt hast. Vielleicht kannst du dazu nachher auch gleich noch was sagen. Wir haben eine kurze Passage aus seinem Essay »Der Mythos des Sisyphus« oder einen Satz rausgesucht, den man wirklich auch als Lebensweisheit, glaube ich, begreifen kann. Nämlich, Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also der Mann, der da diesen Stein immer wieder den Berg hochrollt unter wahnsinniger Anstrengung und sengender Hitze. Also das ist eine echte Sisyphos-Arbeit, so hat sich das, und das tut er aus der Sicht von Albert Camus. Er empfindet es nicht als Unglück, das tun zu müssen, sondern er fordert, trotz dieser Anstrengung sollte man sich das Leben des Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.
Du hast uns die Pointe unterschlagen.
Ich habe sie dir überlassen.
Der Stein rollte immer wieder runter, das ist das Problem, genau. Absurdität. Mhm. Albert Camus, also nicht nur, dass ich den Vornamen mit ihm teile, ich liebte ihn sehr, ich hatte meine starke Phase, weil er hat auch wunderschön geschrieben. Ich habe sogar mal eine Kurzgeschichte von ihm zu einem Theaterstück umgearbeitet, ein Ein-Mann-Stück, und hat das aufgeführt in Berlin.
Du hast es aufgeführt?
Ich habe es aufgeführt, ja.
Und war ein Erfolg?
Ein
oder?
Verworrener Geist ist das so, ein Priester, der nach Afrika geht, dort versucht, die Wilden vom christlichen Glauben zu überzeugen, dann umgepolt wird. Also anstatt, dass er ihnen den Gott bringt, bringen die ihn den Dämon in seine Seele, und dann wird er ganz verworren. Es fängt an, dass er in der Wüste lauert mit einem Gewehr auf seinen Nachfolger, der kommen soll, damit er wieder schießt. Und diesen Gott, ein wunderschönes, kurzes Stück. Ja, das habe ich als Theaterstück, war sehr anstrengend, das dann zu spielen, so ein Ein-Mann-Stück, so 3/4 Stunde. Aber ich liebte, also kurzum, ich liebte Albert Camus, Existenzialismus ohnehin. Und das Tolle, ja, es ging ihm ja um die Absurdität. Und das ist ja absurd, da wo immer den Stein rauf, da fällt er immer wieder runter. Ja, wo kann doch nicht der Sinn des Lebens sein? Und den Satz, den du zitierst, ist der letzte Satz. Und was Albert Camus sagt, ist, doch, das ist der Sinn des Lebens und da findest du dein Glück. Und das finde ich so schön. Nicht im Erreichen von etwas liegt unser Glück, sondern im Tun, im Lebensvollzug. Der Weg ist das Ziel, da müssen wir es finden. Das Leben hat keinen Sinn hinter sich. Es will gelebt werden, in jedem Moment und in höchster Intensität. Dann hört es auf und alles ist vorbei. Das ist eben so. Alles ist zyklisch, also es kehrt alles wieder, wir erreichen nichts. Ich denke auch so Eschatologie oder dass es da irgendwie eine Entwicklung gibt hin zu irgendeinem Punkt, auch menschheitsgeschichtlich. Ich glaube da nicht dran, es ist ewige Wiederkehr desgleichen, aber das ist schön. Es ist schön, das ist das Wichtige. Auch Goethe war ganz der Überzeugung, dass das der Sinn des Lebens im Lebensvollzug selbst liegt. Und er hat alles abgelehnt, was dahinter irgendwie einen Sinn noch vermutet. Christlich natürlich, dass wir da dann ins Paradies kommen oder sonstige Vorstellungen. Nein, es entsteht jedem Tag aufs Neue, das Leben erfüllt sich und dann geht es wieder leer. Und wenn wir sterben, dann bleibt da nichts übrig. Vielleicht hier oder da noch Menschen, die an uns denken. Aber zu begreifen, dass es nicht mehr Sinn braucht, das ist für viele Menschen schwer. Das war das große Problem von Albert Camus. Auch er hat das gesucht und hat dann letztlich gefunden, ist nichts. Das ist alles absurd.
Ich habe ja noch zwei Punkte, die ich da auch noch wichtig finde oder die ich spannend finde an diesem Zitat. Das eine ist eben auch zu akzeptieren und durchzuhalten die Arbeit oder die Aufgabe, die einem gestellt wird. Mhm. Also dass das, egal was es ist und wie es einem gerade erscheint, und ohne vielleicht auch zweckfrei zu akzeptieren, dass man diesen Job jetzt zu erledigen hat, sei es als Eltern oder als in Arbeitskontext oder eben ja vielleicht auch so Lebensaufgaben, die einem gestellt werden, die einem sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt dann zu etwas führen, aber man hat es jetzt einfach zu erledigen, ein Job, der zu erledigen ist. Und das Zweite ist eben auch die Schönheit der Gleichtönigkeit. Eben, dass man, ich stelle mir eben das auch so, als Albert Camus geschrieben hat, gab es ja noch viel mehr so Fabrikarbeiter, die auch immer das Gleiche erledigt haben und gleichförmig am Fließband irgendwelche Themen zu erledigen hatten.
Ja, aber es sollte kein Plädoyer sein für diese Arbeitsbedingungen.
Nein, das auch nicht, aber ich glaube doch schon, dass man für sich dann, also wenn man das fordert, wir müssen ihn als glücklichen Menschen verstehen, dass es nicht automatisch zu einem schlechteren Leben führt, nur weil man gleichförmig lebt oder so. Ne?
Okay, ja, akzeptiert. Wie gesagt, die Betonung liegt auf dem Lebensvollzug und nicht Lebenserfolg, dass es da irgendwie etwas gibt. Wir sind da zwei Dinge zu eingefallen. Also erstmal ganz wichtig, ich erwähnte Goethe schon und der meinte eben, also Faust, der ewig sich bemüht, den können wir erlösen. Nicht, was er erreicht hat. Der Faust hat schlimme Dinge erreicht. Den Menschen gestorben. Philemon und Baucis im Faust 2, Gretchen im Faust 1. Also hat Blut pflastert seinen Weg. Und dennoch, sagt Goethe, auch den können wir erlösen, weil er sich ewig bemüht hat. Also er wollte. Denn Sisyphus bemüht sich immer. Und in diesem Bemühen liegt schon die Erlösung, liegt der Sinn des Lebens, liegt sein Glück. Und auch die Stoa, die das alles Äußere abgewertet hat, das ist alles Adiaphorie gleichbedeutend. Das ist nicht, ob ich da viel Geld bekomme oder ob ich da was ich da in der äußeren Welt erreiche. Das ist nicht die Grundlage meines Glücks, sondern die eigene Gesinnung, dass ich mich bemühe, jeden Tag, in jeder Minute tugendhaft zu leben. Das reine Bemühen ist das und nicht das Erreichen oder Erich Fromm, das Sein, nicht das Haben, das aktuelle Leben, nicht das Erreichen von etwas, erreicht haben, Sein und Haben. Und auch die Chinesen, finde ich, hatten die gleiche Auffassung. Nicht nur im Daoismus bei Lao Tzu und Chunzi ganz, ganz deutlich, dass es nicht um Durchsetzen von Wünschen, von Wollen, sondern einfach zum Sein, einfach aus der Natur, aus dem Inneren heraus, einfach das, was da rauskommt, leben, das naturhafte Leben, würden die Stoiker sagen. Und sie hatten deshalb ein zyklisches Geschichtsdenken. Die hatten gesagt, nicht, das geht da jetzt nicht immer bergauf und irgendwann ist der jüngste Tag und dann wird abgerechnet und dann kommen wir in den Paradies. Nein, alles ewige Wiederkehr des Gleichen. Yin und Yang nähert sich, entfernt sich in diesen Pulsieren und immer rollt die gleiche Welle. Immer ist das gleiche Leben. Immer freuen sich die Menschen an den Gleichen, leiden unter den Gleichen, über Jahrtausende hinweg. Und das meine ich, hat Camus da in diesem Sisyphus dann am Ende. Ja, das ist es. Wir rollen immer wieder den Stein rauf und er rollt immer wieder runter. Aber wenn ich mich damit identifiziere, wenn ich das annehme, dass es so ist, dann kann ich vielleicht das Glück, was darin steckt, entdecken.
Ich habe jetzt zum Abschluss dann eben noch ein Zitat rausgesucht, was der Felix uns ja auch nahegelegt hat. Also ich weiß nicht, ob er an dieses Zitat gedacht hat, aber ich habe eben mal geschaut, welche Lebensweisheiten stecken denn in Der Alchemist von Paulo Coelho. Und ich habe eines gefunden. Ehrlich gesagt habe ich dieses Buch selbst noch nicht gelesen. Ich habe es mir jetzt auf meine Liste gesetzt. Du kennst Paulo Coelho. Ich habe das Zitat rausgesucht. Nur eins macht sein Traumziel unerreichbar. Die Angst vor dem Versagen, eben aus Der Alchemist. Also, nur eins macht sein Traumziel unerreichbar, die Angst vor dem Versagen. Da steckt ja das Thema drin. Einerseits, man hat große Ziele. Ich glaube, das ist jetzt anders als im Existenzialismus. Geht es da darum, man hat ein großes Projekt vor sich, man hat einen Traum, den man verwirklichen möchte. Und man wird ihn wahrscheinlich nicht verwirklichen, wenn man von vornherein mit dem Gedanken daran geht, was alles schiefgehen kann und wo ich vielleicht fehlschlage. Und wenn man so rangeht an so ein Vorhaben, dann wären so Christopher Columbus oder Magellan nie zu ihren großen Entdeckerreisen aufgebrochen. Und das gilt es eben zu verhindern, eben so diese Blockaden aufzulösen, die an zu hohen Erwartungen und dann daraus sich entwickelnden Ängsten scheitern. Wie ist deine Sicht auf diesen Sinnspruch?
Naja, also ehrlich gesagt, so toll finde ich ihn nicht. Also die Wahrheit, die ich daraus lese, ist, dass Angst blockiert, hemmt und kein förderlicher Antrieb ist, irgendetwas erfolgreich abzuschließen. Und das ist deshalb Angst, das war auch einer der Hauptfeinde des gelingenden und glücklichen Lebens in den antiken Weisheitslehren, sagen wir nicht jede Form von Angst. Also es gibt eine Angst, die einen warnt vor Gefahren und die ist überlebenswichtig. Das meine ich jetzt nicht, aber so solche Angstzustände, wegen deren wir nicht schlafen können oder die uns hemmen und lassen. Also das ist tatsächlich eher eine Blockade und führt uns nicht weiter und hält uns eher davon ab, das, was wir uns vorgenommen haben, zu erreichen. Das ist die Wahrheit, die ich darin erkenne. Aber wenn dann so, was heißt Traumziel? Da sagt natürlich der praktische Philosoph, ja, was ist ein Traumziel? Ziel. Das klingt so wie, wie so ein äußerliches Ziel, das man sich da gesetzt hat. Da würde der praktische Philosoph natürlich so sagen, ja, es gibt keine äußerlichen Ziele, von denen es sich lohnt zu träumen, sondern träum von einem Ziel. Sei du selbst, mach dein Leben glücklich, und das ist eine Sache in der Seele, nichts da draußen. Und davor braucht man auch keine Angst zu haben. Und dann steckt da noch drin Versagen. Das ist auch so ein Wort, mit dem ich mich schwer tue. Erkenne dich selbst, da heißt, du bist ein begrenztes, schwaches Wesen mit Fehlern behaftet, etc. Wenn du diese Auffassung hast, dann ist das mit dem Versagen so eine Sache. Wir versagen alle, jeden Tag, ständig. Wir erreichen nicht das, was wir, ein weises Leben. Wir nehmen uns vor, Maß und Mitte einzuhalten, und jeden Tag, sagte mal Konfuzius, gelingt es mir doch nicht, das einzuhalten. Also insofern ist unser Leben von, in Anführungsstrichen, Versagen geprägt. Aber darin steckt, dass du einen Zwiespalt aufreißt, wenn du sagst, du bist ein Versager und ich habe versagt. Sondern nein, nimm dich an, ich habe mich bemüht, ich habe es nicht gepackt. Okay, ist so. Aber ich habe dadurch nicht versagt, ich will es morgen besser machen, ist mir vielleicht nicht so gelungen. Also das Versagen hat so etwas, dass die ganze Existenz des Menschen ein bisschen so, also oder so abwertend ist. Und da finde ich, da stimmt schon was im Selbstverhältnis. Ich habe zu mir nie gesagt, ich habe versagt. So, ich habe immer gesagt, ich habe Fehler gemacht oder so, das ist mir nicht gelungen, alles okay, ich will es besser machen.
Aber ist nicht...
Versagen klingt so, existiert so. Grundsätzlich, da stimmt das Selbstverhältnis schon nicht mehr.
Aber nutzt Paulo Coelho diese Angst vor dem Versagen nicht als etwas Negatives? Also er sagt ja auch, genau das ist das, was du vermeiden musst, diese Angst vor dem Versagen. So verstehe ich es, dass wenn du dein Ziel erreichen sollst, dann solltest du das schon mal gleich, genau wie du es ja auch forderst, aus deinem Wortschatz und aus deinen Gedanken gut streichen.
Ja, aber er benutzt das Versagen, und für den praktischen Philosophen gibt es nur ein Versagen, sich selbst nicht zu leben. Das ist ein innerseelischer Vorgang. Es gibt kein Versagen im Äußeren. Aber der setzt das hier voraus, dass es ein Versagen im Äußeren gibt. Auch das Wort Traumziel ist eher so etwas, was man sich da vorgenommen hat, in der Welt zu erreichen und nicht in der eigenen Seele. Und da würde sich der praktische Philosoph dran stören. Das ist so auf Äußeres bezogen, auf eben das Wollen oder das, was das man da gestalten will. Und da sagen die Philosophen, nein, bemühe dich so gut du kannst, aber dein Glück liegt in dem Vollzug, dass du's tust, nicht dass du es erreichst. Und Versagen hat immer so etwas nicht erreichen und im Äußeren. Die praktischen Philosophen hatten nur vor einem Versagen, in Anführungsstrichen, Angst, sich selbst nicht zu leben, sich nicht treu zu bleiben, entfremdet zu leben, sich nicht zu verwirklichen und zu entfalten.
Also du würdest sagen, eigentlich ist dieses Thema, ein Traumziel zu haben, ist schon zu viel gewollt.
Ja, genau. Sorry. Jan, du hast es richtig. Gut. Ja.
Also da würde ich nicht ganz zustimmen aus meiner Warte, aber ich bin ja eben auch kein fortgeschrittener praktischer Philosoph. Ich finde schon, dass man im Leben auch so ein paar Träume und
ja, stell dein Licht nicht unter Schatten. Also nee, das ist natürlich auf der menschlichen Ebene, haben wir Ziele und wollen wir auch, ist alles schön und gut. Aber der Weise oder der Philosoph würde es immer relativieren, würde sagen, ja, ich bemühe mich jetzt mal darum, das zu erreichen. Aber er würde nicht versuchen zu erzwingen. Das muss nicht so sein. Für mein Glück ist es nicht das Entscheidende, dass ich da jeden Wunsch und jeden Willen, den ich da habe, oder überhaupt nur die größten Teil davon verwirkliche.
Okay, aber dann würden wir doch mal festhalten, dass dieser, und ich muss dann jetzt das Buch einfach auch mal lesen dazu, dass da zu viel Glück im Äußeren gesucht wird nach deiner Wahrnehmung, und dass man eher dahin gehen sollte, zu schauen, wie kann ich mein Leben losgelöst von äußeren Wünschen und ohne Versagensängste, daraus ohne Versagensängste führen.
Ja, relativiere das, alle dein Tun, relativiere es, bemühe dich so gut wie du kannst, es zu erreichen, aber mach dein Glück nicht davon abhängig, dass du es erreichst, dann bleibst du ohne Sorgen und ohne Ängste. Und dann gibt es auch kein Versagen.
So machen wir es, Albert. damit beschließen wir die heutige Runde, gehen jetzt in die Mittagspause und genießen das Leben ohne Angst vorm Versagen und ohne allzu ambitionierte äußere Träume.
Das wäre gut.
Euch viel Spaß in der restlichen Woche, und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com.